Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Trotzdem ein tolles, wundervolles Ende passiert.
Ja, Hauptfigur ist Antonio.
Genau.
Was hat's mit dem auf sich?
Antonio ist ein Hirtenjunge, der kurz davor steht, erwachsen zu werden. Und er stellt fest, dass er auf der Schwelle steht und seinen Mut finden möchte, das aber nicht schafft. Und er steht dann irgendwann diesem Wolf gegenüber, der ständig die Schafe reißt und verzweifelt und möchte etwas dagegen tun. Und ja, damit würde jetzt meine Lesung beginnen, dass wir mit Antonio zusammen mal erfahren, was das eigentlich heißt, sich so einem Tier stellen zu müssen.
Ja, wir sind gespannt.
Zitternd starrte ich auf meine Hände. Sie waren blutig, zerrissen und aufgeschrammt. Ich kniete atemlos am Ufer des kleinen Baches, der an unserem Hof vorbeifloss, und weinte hemmungslos. Es war das Jahr des Herrn 1226 und morgen würde mein 14. Geburtstag sein. Eigentlich freute ich mich schon lange auf diesen Tag, denn Mutter würde wieder einmal ihre herrlichen Honigküchlein backen mit Mandeln und feinem Mehl. An diesem besonderen Tag bekam ich immer einen extra großen Kuchen zum Frühstück und einen zweiten kleineren für die Tasche. Doch an diesem Tag war die Stimmung auf unserem Hof eher gedrückt und ich konnte mich nicht so richtig auf meinen Geburtstag freuen. Warum das so war? Ich habe mich wie ein Hasenfuß verhalten, bin weggelaufen, voller Angst. Durch mich haben wir schon wieder ein Schaf verloren. Nicht eines dieser kümmerlichen kleinen Dinger, auf die man gut verzichten kann. Nein, diesmal hat es Renata erwischt, unser bestes Mutter- und Milchschaf. Sie war hochtragend und sollte in der nächsten Woche gebären. Antonio, hatte Vater gesagt und mir beide Hände auf die Schultern gelegt. Selbst gestandene Männer nehmen es nicht leichtfertig mit einem Wolf auf. Besonders nicht mit einem, der ausgehungert aus dem Winter von den Bergen auf uns herabfällt. Ich hatte den Blick gesenkt und mich dann wütend seinem Griff entzogen. Ich war zum Bach hinabgelaufen, hatte mich auf die Knie fallen lassen. Denn an meinen Händen klebte Renatas Blut. Und das nur, weil ich nicht mutig genug gewesen war. 100 Mal im letzten Winter habe ich mir vorgenommen, dem Wolf mit mehr Mut zu begegnen. Seit mittlerweile 3 Jahren suchte er uns und unsere Herden immer wieder heim. Als die Verluste im letzten Jahr zu groß wurden und die Angriffe des Wolfes auch auf Menschen übergingen, hatten sich einige Hirten aus der Nähe von Gubbio zusammengeschlossen, um das Tier zu erlegen. Auch mein Vater hatte sich ihnen angeschlossen. Zu viele Lämmer hatten wir verloren und im letzten Jahr einen wertvollen Bock. Der Wolf war ein Einzelgänger, groß, grimmig, schlau. Irgendwie schaffte er es immer wieder, dem Netz der Jäger zu entwischen, so als ahnte er, wo sie nach ihm suchten. Gingen die Männer nach Süden in den Wald, lief er nach Norden in die Berge. Folgten die Männer dann seinen Spuren in die Berge, schlug der Wolf einen Bogen und lief nach Süden. Kamen die Männer dann abends heim, mussten sie erfahren, dass der Wolf schon wieder zugeschlagen hatte. Ein letztes Mal blickte ich auf meine Hände, folgte dem Blut, das sich mit meinen Tränen vermischte und dann in das klare Wasser des Baches tropfte. Ich atmete aus, tauchte schließlich meine Hände in das eiskalte Wasser und dann hörte ich hinter mir Schritte über den Kies auf mich zukommen. Sanft berührte mich eine Hand an der Schulter und ich drehte meinen Kopf. Mutter, sagte ich, mehr nicht, mehr ging nicht. Komm ins Haus, Kind, sagte sie freundlich. Ihre Hand griff mir unter den Arm und ich ließ mich bereitwillig auf die Füße ziehen. Wütend war ich nur auf mich selbst, enttäuscht und zornig. Ich setzte mich an den hölzernen Tisch und trank von dem Wasser, das Mutter mir einschenkte. Es war kühl und frisch. Ich habe ihn nicht kommen sehen, sagte ich schließlich. Mutter hatte die wunderbare Angewohnheit, so lange und geduldig zu schweigen, bis einem die Stille laut vorkam und man sie nur unterbrechen konnte, indem man selbst redete. Heilsam war das, immer. Ich drehte den Becher in meinen Händen, wieder standen die Bilder vor meinen Augen. Ich hörte ein leises Knacken im Unterholz, fuhr ich fort. Ich blickte in die Richtung, aus der es gekommen war, sah aber nichts. Der Wald lag dunkel und still und auch die Schafe waren ruhig. Selbst Mepino, unser Hund, lag neben mir zusammengerollt und schlief. Weit den Hang hinauf sah ich Vater und winkte ihm zu. Ich trat einige Schritte auf die Lichtung hinaus und löste mich vom Saum des Waldes. Vater winkte zurück. Meine Kehle war trocken und brannte. Erneut trank ich von dem Wasser. Meine Schwester Bianca kam zu uns und legte ihre kleine Hand auf meine. Ich blickte sie kurz an und sah in ihre haselnussbraunen Augen. Ich sah Mitgefühl und Verständnis. Sie war wie Mutter. Aber Vater winkte nicht, begann ich erneut. Das hatte ich falsch gedeutet. Er hatte beide Arme in die Höhe gerissen, lief den Hang in einem mörderischen Tempo herunter auf mich zu und deutete nach links. Er rief etwas, unentwegt, aber ich konnte seine Worte nicht verstehen. Doch ich spürte plötzlich eine Gefahr. Ich wandte meinen Kopf und sah, was Vater so erschreckte. Keine 10 Meter von mir entfernt stand der Wolf. Er war aus dem Unterholz herausgetreten wie ein lautloser Schatten. Ich stand da wie gelähmt. Ich sah, wie er seinen Kopf senkte, seine Lefzen hochzog und seine Zähne entblößte. Ein Grollen drang aus seiner Kehle und mit einem Mal geriet die Herde in Bewegung. Erst wie in Zeitlupe, die Schafe hoben die Köpfe, hörten auf zu kauen, verharrten einen winzigen Augenblick. Dann zogen sich ihre Muskeln zusammen, ihre Hinterläufe senkten sich tief, um für den ersten Sprung Kraft zu sammeln. Und dann lief die Zeit plötzlich ganz schnell. In alle Richtungen stoben sie auseinander, hektisch. Ich sah Vater zwischen sie kommen, immer noch laut rufend. Mepino war erwacht und auf die Beine gesprungen. Und ich stand immer noch da. Der Kopf des Wolfes fuhr herum. Er visierte die Herde an und sprang ihr nach. Erst da erwachte ich aus meiner Starre. Jetzt drehte ich mich um und lief davon. Hinter mir hörte ich Vaters Rufe. Ich hörte das wilde Bellen von Mepino, das sich fast überschlug. Ich hörte die angstvollen, panischen Laute der Schafe. Ich wollte ja zurück, umkehren, helfen, den Wolf mit Vater zusammen erlegen. Und doch liefen meine Beine einfach immer weiter und entfernten mich vom Geschehen. Ich lief durch die Bäume, zerkratzte mir Gesicht und Hände. Und nur aus den Augenwinkeln sah ich den Schatten des Wolfes springen, sah Renata, die mit ihrem schweren Bauch zu langsam war, unter ihm verschwinden und dann war plötzlich Stille. Die Herde kam zum Stehen, ich kam zum Stehen, der Wolf war verschwunden und mit ihm Renata. Vater war nicht zu sehen und Mepino nicht. Ich stand da allein. Endlich gehorchten mir meine Beine wieder, flüsterte ich. Sie trugen mich zitternd und unsicher zum Ort des Geschehens zurück. Ich sah das Blut auf dem Gras, sank auf den Boden und griff danach, riss es aus und häufte es auf, so als könne ich Renata dadurch zurückbringen. Dann kam Vater aus dem Wald, atemlos, verschwitzt, genauso zerkratzt wie ich. Er zog mich hoch, nahm mich in die Arme und rief, Gott sei Dank, du lebst, dir ist nichts passiert. Er machte mir keine Vorwürfe, aber Mutter, ich hätte handeln können. Wir hätten den Wolf erlegen können, zusammen. Meine Stimme erstarb, es war ganz still im Raum. Dann stand Mutter auf, zog mich von meinem Schemel, wie Vater es getan hatte, nahm mich in die Arme und wiederholte seine Worte. Gott sei Dank, du lebst, dir ist nichts passiert. Und als Bianca dazu kam und mich auch umarmte, setzte Mutter hinzu, geliebtes Kind. Ja, das ist die Einführung in das Buch. Man ist sofort mittendrin, man weiß, welche Angst Antonio verspürt und seine Sorge um die Familie. Und er möchte unbedingt etwas dagegen tun, er weiß aber nicht was, weil er eben seinen eigenen Mut auch noch nicht gefunden hat. Und irgendwann spielt ihm der Zufall eine Trumpfkarte in die Hand. Es kommt ein Minderbruder zu Besuch in das Dorf und erzählt von Franz von Assisi, der Wunder tut und auch den Vögeln eine Predigt gehalten hat. Und dann setzt sich so ein Gedanke bei Franz fest, jemand, der mit Vögeln sprechen kann, hat vielleicht auch die richtigen Worte, einem Wolf mal Tacheles zu reden und ihm zu sagen, lass das bitte und verschon die Menschen und die Schafe. Und nachdem die Nachbarn zusammen einen Plan geschmiedet haben, wie sie in gemeinschaftlicher Arbeit die Herden bewachen können, erlaubt seine Familie ihm, sich auf die Suche nach Franz zu machen. Und auf diesem Weg, das ist so sein eigener kleiner Passionsweg, lernt er ganz viele Menschen kennen, die ihm von Franz erzählen. Und das ist, wäre jetzt die zweite Szene in dem Buch. Er trifft auf Selina, Klammer auf, das ist eine klitzekleine Liebesgeschichte, die sich da am Rande dann entwickelt. Und Selina ist unterwegs mit ihrem eigenen Vater und dem Großvater. Und da steigen wir jetzt in den zweiten Leseteil ein. Erzähl ihm auch von den Wundmalen, Vater, rief Selina zaghaft ein. Fragend sah ich Daniele an. Der Schein des Feuers warf glühende Funken in die Nacht. Daniele senkte seine Stimme und rückte etwas näher an uns heran. Man erzählt sich, dass Bruder Franziskus den Leidensweg unseres Herrn nachvollzogen hat. Er sei zum Beten und Fasten für 40 Tage in die Berge gewandert und kein Mensch hat ihn gesehen oder von ihm gehört in dieser Zeit. Und dann haben sich besorgte Brüder aus seinem Orden auf die Suche nach ihm gemacht und ihn auch schließlich gefunden. Nackt hätte er dagelegen, wie der Herr ihn geschaffen hat, doch an Händen und Füßen gezeichnet mit den Wunden des Kreuzes, die Stigmata Christi hineingebohrt in sein Fleisch. Er war am Körper gänzlich geschwächt, aber sein Geist strahlte hell und voller Erkenntnis. Er habe Jesus wahrhaftig geschaut, sagte er immer wieder. Die Brüder hielten das erst für einen Fieberwahn. Aber als Franz genas und immer mehr Wunder tätigte, wurden sie ehrfürchtig und gottesgläubig. Er ist ein Heiliger, Antonio, hörst du? Der Mann, nach dem du suchst, ist ein Heiliger. Ich musste husten. Ich war auf dem richtigen Weg. Ja, aber würde ich mich jetzt noch trauen, diesen Mann anzusprechen und ihn mit meinen schnöden Problemen zu behelligen? War das nicht anmaßend? Würde er mich nicht auslachen und sagen, ich solle zurückkehren, es gäbe Wichtigeres zu erledigen, als einen Knaben nach Gubbio zu folgen und einen Wolf zu vertreiben? Da wären schließlich Kranke zu heilen. Mutlos ließ ich den Kopf sinken. Daniele verstand mich. Er sagte sanft, er ist zwar ein Heiliger, Antonio, aber er ist auch der Mann des einfachen Volkes. Keine Bitte scheint ihm zu unbedeutend, kein Anliegen zu unwichtig. Auch die Bauchschmerzen meiner Großtante Sophia hat er geheilt. Er lächelte mir zu und mir wurde leichter ums Herz. Die Lehrburschen und der Knecht hatten sich zurückgezogen und auch Daniele machte nun Anstalten, sich zur Ruhe zu legen. Selina blieb noch eine Weile neben mir sitzen und zaghaft fanden sich unsere Finger und umspielten einander. Es war wie ein Brennen auf der Haut. Und als sie sich schließlich auch abwandte und in ihre Decke drehte, ließ sie mein sehnsuchtsvolles Herz allein zurück. Ich betrachtete die Glut und dachte an das Brennen auf meiner Haut und in meinem Herzen. Schließlich siegte die Müdigkeit und ich sank in einen unruhigen Schlaf. Ich träumte. Dunkelheit lag zwischen den Bäumen des Waldes. Es war der Wald zu Hause in Gubbio. Ich erkannte ihn sofort an den sanften Hängen und den steilen Aufstiegen. Wie im Traum zuvor lief ich einen Pfad hinauf. Ich spürte einen Schatten hinter mir. Wieder war da der Wolf. Ich blickte mich um, doch die Dunkelheit war vollkommen. Plötzlich jedoch erstrahlte am Himmel ein Licht. Erst ganz klein, dann wurde es größer. Ich dachte, dass es vielleicht der Mond sein müsse. Oder ging etwa die Sonne schon auf? Wie ein Lichtkegel strahlte der Schein nun durch die Bäume und erhellte das Dunkel, als wäre es Tag. Ich sah nun tatsächlich den Wolf. Doch ich sah noch etwas anderes. Der alte Meppino, unser Hütehund, stand neben dem Wolf und wedelte mit dem Schwanz. Seine Augen waren freundlich und gütig und er schleckte dem wilden Raubtier über das räudige Fell. Mir wurde irgendwie warm. Und dann kam ein Mann zwischendurch die Bäume, direkt auf den Wolf zu, mit ausgestreckter Hand. Ich wollte ihn warnen, ihm zurufen, nicht näher zu treten. Doch der Mann rief leise Worte und der Wolf drehte seinen mächtigen Kopf. Und neben dem Mann lief Renata, hinter ihr ihre zwei Lämmer. Zwei waren es, gesund und prächtig. Und dann verstand ich die Worte in meinem Traum, die der Mann sagte, und der helle Schein des Lichtes blendete mich. Du wirst keinem mehr ein Leid zufügen, sagte er. Du wirst nicht mehr reißen und fressen, sondern dem Herrn gehorsam sein. Dann wurde das Licht schwächer, aber die Dunkelheit hatte nun keine Macht mehr. Ich sah, wie Mepino sich still neben den Wolf legte und schlief. Und auch das große, graue Tier legte sich nieder und schlief Seite an Seite friedlich mit dem alten, treuen Hütehund. Diesmal wachte ich nicht schweißgebadet auf, sondern ließ dieses harmonische Bild noch lange vor meinem inneren Auge schweben. Mit einem Lächeln erwachte ich und ich war mir nun absolut sicher, dass ich Hilfe bei Franz finden würde. Wer sonst sollte der Mann aus meinem Traum gewesen sein, der mit dem Wolf gesprochen hatte? Nach dieser Begegnung mit Selina und Daniele und dem alten Pepe ist die Reise noch nicht zu Ende. Er geht direkt nach Assisi, trifft auf die Mutter von Franziskus, erfährt da so allerhalei, was er gar nicht glauben kann, hört davon, dass Franz Ritter werden wollte in seiner Jugend, dass er im Krieg gewesen war, sogar in Gefangenschaft. Und er denkt immer, wann war so der Punkt, wann Franz sich entschieden hat, ein ganz anderes Leben zu führen. Und auch ein kleiner geschichtenfanater Ziegenjunge erzählt ihm noch etwas. Und ganz zum Schluss fast seiner Reise kommt er noch in die Portiuncula, trifft auf einen Minderbruder, der ihm geschnitzte Holzfiguren zeigt, die ersten Krippenfiguren, die Franz geschnitzt hat. Und er singt ihm den Sonnengesang vor und dann endlich entschließt sich Antonio, es ist jetzt lange her, ich muss nach Hause, auch wenn ich Franz nicht gefunden habe. Und er begibt sich ja auf den Weg zurück. Am Vorabend, bevor er zu Hause ankommt, trifft er auf 10 weitere Brüder. Franz ist mal wieder nicht unter ihnen und er hat auch keine Lust mehr von seiner ganzen Geschichte zu erzählen. Er möchte nur noch nach Hause. Und ein einzelner Bruder am nächsten Morgen sagt ihm, das Problem in Gubbio mit dem Wolf, das ist gelöst, der ist gezähmt. Und dann springt Antonio auf, verlässt den Bruder, der am Feuer saß, rennt nach Hause und denkt, da trifft er jetzt Franz, der den Wolf gezähmt hat. Und das ist jetzt der letzte Leseteil, den ich Ihnen noch vorstellen möchte. Als ich alle begrüßt und umarmt hatte, widmete ich mich endlich Mepino und dem Wolf. Sie lagen einträchtig nebeneinander, wie in meinem Traum, hechelten und behielten uns im Blick. Der Wolf war riesig und obwohl freundlich blickend, dennoch angsteinflößend. Zumindest Respekt, den hatte ich. Doch Vater trat neben mich und klopfte mit der Hand auf seinen Oberschenkel. Augenblicklich sprang der Wolf auf und kam auf uns zu. Er stupste Vater mit der Schnauze an und ließ es sich gefallen, von ihm gekrault zu werden. Er frisst nur noch Brot und Gemüse, lachte Vater. Seit Franz mit ihm gesprochen hat, ist ihm der Appetit auf Fleisch gehörig vergangen. Auch ich streckte schließlich meine Hand nach ihm aus und griff in das struppige graue Fell. Er sah mich aus grauen Augen ganz freundlich an und damit war unsere Freundschaft besiegelt. Dann sprachen und lachten und weinten wir alle durcheinander. Und Tozzo, unser Nachbar, war es schließlich, der uns alle an seinen Tisch einlud, um nun endlich der Reihe nach geordnet zu erzählen. In diesem Moment hatte ich total vergessen, nach Franz zu fragen. Vielmehr erzählte ich vom Gang nach Fallfabrica und der Begegnung mit Daniele, Pepe und Selina. Ich erzählte von ihrer Rettung aus dem Fluss. Doch als ich bei ihrem wunderschönen schwarzen Haar und ihren samtenen Augen angekommen war, unterbrach mich der alte Seppo mit meiner Ausführung mit den Worten »Junge«. Es ist ersichtlich, dass dich eine schöne junge Maid mehr interessiert als ein alter, schwacher und kranker Mönch. Aber könntest du bitte beim Thema bleiben und endlich von Franziskus berichten? Ich wurde rot, mal wieder. Doch ich erzählte von den Wundergeschichten, von der Begegnung mit dem Ziegenjungen, von Leonardo in der Portiuncula und schließlich von Enzo, dem Bettler. Als ich bei den Mönchen angelangt war, die gestern noch bei der Marienkapelle in Cipolletto gelagert hatten, unterbrach mich Seppo erneut. Ja, aber wann hast du denn Franz getroffen, Junge? Schnarrte er. Wann hast du ihm von unserem Wolf erzählt? Das habe ich gar nicht, Seppo, das habe ich gar nicht, erwiderte ich. Immer bin ich ihm nachgelaufen, aber ich habe ihn nie persönlich getroffen. Ich habe aber unterwegs immer wieder Menschen gebeten, ihm von mir, von Gubbio und dem Wolf zu erzählen. Na, ha, das ist aber wirklich zu lustig, lachte Seppo plötzlich und kicherte vor sich hin. Was denn? Wollte ich wissen und wurde ungehalten. Ich brauchte jetzt nicht noch den alten Seppo, der sich über meine hoffnungslose Verfolgungsjagd lustig machte. Doch alle anderen am Tisch schmunzelten auch. Bianca schließlich ergriff meinen Arm und sagte, Antonio, du hast Bruder Franz nur ganz knapp verpasst. Er war ja bis heute Nacht noch hier. Ich dachte erst, es sei ein schlechter Scherz, aber meine Schwester neigte nicht dazu, über mich zu spotten. Schnell sprach sie weiter und erklärte, heute Nacht muss er aufgebrochen sein, denn wir fanden den Dachboden leer. Wir sind alle hierher gekommen, weil wir glaubten, er verabschiede sich noch von seinem Wolf. Aber hier war er nicht, er muss fortgewandert sein, zurück nach Assisi. Und dann traf mich die Erkenntnis wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Heute Morgen, der Bruder am Feuer. Jetzt wusste ich auch, was nicht gestimmt hatte, als ich die Brüder am Feuer verließ. Am Abend, als ich zu ihnen gestoßen war, waren es 10 gewesen. Und auch 10 Brüder hatten am Morgen auf dem Waldboden gelegen und geschlafen. Aber der Bruder am Feuer war der 11. Deshalb das merkwürdige Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Unbewusst hatte ich richtig gezählt. Franz, das musste Franziskus gewesen sein. Ich Idiot. Ich hatte wahrhaftig Franz von Assisi gegenübergestanden und ihn nicht erkannt. Ich sprang auf und die Schüsseln und Teller auf dem Tisch polterten. Ohne Erklärung ließ ich alles hinter mir, erstaunte Ausrufe und Blicke ignorierend und lief los. Meine Lungen schmerzten, doch ich rannte weiter. Meine Muskeln brannten, doch ich lief voran. Als ich gegen Abend die Marienkapelle von Cipolletto erreicht hatte, lag die Feuerstelle natürlich verlassen da. Die Asche war kalt und nichts deutete mehr darauf hin, dass hier 11 Menschen gesessen hatten. Ich rannte noch ein Stück weiter auf den Weg nach Fallfabrica, doch ich sah die Brüder nicht. 10 Brüder aus der Fremde und Franziskus aus Assisi waren spurlos verschwunden. Und wieder hatte ich ihm nachlaufen müssen, ohne ihn einholen zu können. Langsam ging ich zur Feuerstelle zurück, setzte mich einen Augenblick dort nieder, um Kraft für den Heimweg zu sammeln. Wäre ich den ganzen Weg nach Assisi in diesem Tempo gerannt und auch wieder zurück, dachte ich bei mir, ich hätte weniger als 2 Tage gebraucht. Doch dann hätte ich die vielen interessanten und besonderen Menschen auf meiner Reise nie kennengelernt. Ich musste schmunzeln. Wahrscheinlich war es mein Schicksal, nicht Franz anzutreffen, sondern eben jene Menschen, die mir von ihm erzählt hatten. Und als ich dort saß, die wärmenden Strahlen der Abendsonne im Rücken und all an diese allen Begegnungen dachte, da sah ich zu meiner großen Überraschung und Freude etwas auf einem geschwärzten Stein liegen. Vorsichtig nahm ich es auf und hielt es in meiner Hand. Jetzt war ich mir ganz sicher, dass es Franz gewesen war, der morgens hier gesessen und mit mir gesprochen hatte. In meiner Hand lag die kleine, aus Holz geschnitzte Figur eines Wolfes. Danke.
Ja, Frau Roll, vielen Dank für diese Kostproben aus Ihrem neuen Buch. Ich finde eine ganz spannende Perspektive in der Erzählung über den Antonio Franz kennenzulernen. Ich bedanke mich auch bei Ihnen fürs Zuhören. Dort drüben gibt es das Buch zu kaufen und Frau Roll signiert auch gerne und ist auch anschließend noch bei uns am Stand A107. Vielen Dank. Dankeschön. Noch einen schönen Messetag.
Morgen, meine Damen. Jetzt geht's, ja. Ich dachte schon, es ist Atomstrom, aber es ist vielleicht doch erneuerbarer. Meine Damen und Herren, das Buch, das ich vorstellen soll, geht um Jesus. Das ist ja, wenn Sie hier durchlaufen, sehen Sie viele Jesus-Bücher. Es erscheinen zurzeit über einen Menschen, der vor 2000 Jahren gelebt hat, jeden Tag weltweit 3 Jesus-Bücher. Das sind 1000 Bücher über Jesus. Und da könnte man meinen, also muss jetzt auch noch der Franz Alt ein zusätzliches Jesus-Buch schreiben. Das gibt doch schon so viel. Die Bibel ist sicherlich, also das Buch über Jesus, das Neue Testament, das meistgekaufte Buch der Welt, aber wahrscheinlich das am wenigsten gelesene Buch der Welt. Also die Anzahl der verkauften Bücher sagt noch nichts darüber, ob wir das auch umsetzen. In der Bibel ist die Rede von Liebe und von Frieden und von Gerechtigkeit und von der Bewahrung der Schöpfung. Was machen wir denn zurzeit mit diesen 3 Themen? Das ist die Basis der Bergpredigt. Frieden, Bewahrung der Schöpfung und Gerechtigkeit. Ich will mal als Fernsehjournalist ein kleines Experiment mit Ihnen machen. Nehmen wir an, es gäbe heute Abend bei uns in der ARD eine ökologisch-realistische Tagesschau. Sie wissen alle, das gibt es nicht, aber nehmen wir an, es gäbe eine ökologisch-realistische Tagesschau. Was müssten dann meine Hamburger Kolleginnen und Kollegen heute Abend um 20 Uhr in der Tagesschau sagen? Sie müssten zum Beispiel sagen, dass wir auch heute wieder an diesem einen Tag rund 150 Tier- und Pflanzenarten ein für alle Mal ausgerottet haben. Wir sind die erste Generation, die den lieben Gott voll ins Handwerk pfuscht. Die Natur braucht etwa 30.000 Jahre, um eine Spezies zu schaffen. Und wir rotten pro Tag heute 150 Tier- und Pflanzenarten aus. Die nächste Meldung müsste heißen, auch heute wieder haben wir weltweit etwa 30.000 Hektar Wüste produziert. Wir verwüsten unseren schönen Planeten im wahrsten Sinne des Wortes. Und in der Bibel lesen wir, wir sollten die Schöpfung bewahren. Und das alles verdanken wir dem lieben Gott und wir machen es radikal kaputt. Unsere Kinder und Enkel werden uns verfluchen. Die nächste Meldung,
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.